Heute bin ich ein bisschen später dran als sonst. Trotzdem herzlich willkommen zu einer verspäteten Opening Bell, präsentiert vom Handelsblatt. Ja, die Erholung der letzten Tage setzt sich fort. Wir hatten am Dienstag einen Tag des Durchatmens, einen sehr uneinheitlichen Tag. Aber bei den Tech-Werten, bei den kleineren Nebenwerten, bei zyklischen Aktien geht es erneut bergauf. Und das teils trotz ziemlich enttäuschender Ergebnisse. Wenn man die Zahlen von Micron sieht, kriegt man erstmal Gänsehaut, aber die Aktie kann trotzdem zulegen. Bei Lululemon helfen die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Auch hier geht es bergauf. Bei den Banken wächst die Vermutung, dass die Liquiditätsrichtlinien, das also, was gehalten werden muss in der Bilanz an Liquidität, und die Kapitalrichtlinien, die dürften sich in den Vereinigten Staaten jetzt weiter verschärfen, zumindest bei Banken, die größer als 100 Milliarden Dollar sind. Bei Gongschlag wird es 17 Uhr, meine Damen und Herren. Jawohl, ich bin jetzt der wahren Zeit 6 Minuten hinterherhinkend oder voraus, eher gesagt. In 17 Uhr ist der Gongschlag der verspäteten heutigen Open Bell. Ich sage Hallo aus dem Hotel in Mannheim. Fondskongress Mannheim, ne? Der Mantel hängt im Hintergrund an der Wand, ne? Manchmal sieht man das Bett, ne? Und so, aber so ist es eben, wenn man unterwegs ist. Und Hauptsache, man bleibt am Ball, ne? Es gibt, für mich sind diese Tage, wenn ich unterwegs bin, Tage, wo ich mir manchmal denke, ah, jetzt, das wäre doch mal ein schöner Trade gewesen. Und vieles verpasst man natürlich, wenn man unterwegs ist, und da ich ja nun wirklich leidenschaftlich bei dem Thema dabei bin, scharrt man so ein bisschen mit den Hufen, und aber gut, was soll's. Also, es geht bergauf, insbesondere beim Nasdaq, und bevor ich hier eintauche, Fondskongress Mannheim ist so eine Art, naja, Familientreffen der Fondsindustrie, ich glaube, so kann man es fast beschreiben. Man wird gemeinsam älter, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht wahr? Trifft sich alle Jahre wieder und sagt, ja, Bankenumbruch. Ja, haben wir 20 Jahre lang jedes Jahr gehört, Bankenumbruch. Aber das Thema der Banken legt sich ja aktuell schon wieder. Und mein Fazit, der Fondskongress ist ja erst am ersten Tag, morgen ist Tag 2. Wie man so schön auf British English sagen würde, people are utterly confused, ladies and gentlemen. Der Zustand der geistigen Verwirrung, was die Märkte betrifft und die unterschiedlichen Szenarien, die wir haben. Also kriegen wir eine Rezession oder eventuell, kriegen wir eine Rezession oder vielleicht nur eine weiche Wirtschaftslandung oder vielleicht gar keine Landung. Die Wirtschaftsprognosen steigen weiter. Wenn man sich übrigens das Verbrauchervertrauen mal anschaut, das Conference Board Verbrauchervertrauen für den März, ne, schönes Wort. Diese Daten wurden gesammelt bis so um den 20. März hinein. Bedeutet, dass ein Teil der Turbulenzen im Bankensektor ja eigentlich schon in den Köpfen der Menschen angekommen sein müsste. Die gute Nachricht ist, dass man bei den Daten, die das Verbrauchervertrauen messen, hier wirklich keine besonders große Panik feststellt. Im Gegenteil, das Verbrauchervertrauen lag sogar eigentlich ein Tacken über den Erwartungen des Marktes. Also keine wirklich großen Zeichen, dass ich hier letztendlich, dass jetzt hier die große Panik auf Seiten der Verbraucher aufkommt. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, dass die Konjunktur im ersten Quartal ziemlich positiv überraschen wird. Aber bevor ich jetzt weiter eintauche in die Märkte, nochmals, wenn man sich hier die Vorträge anhört, dann merkt man, dass, ja, auf welchen Trend sollen wir denn setzen? Ja, die Frage ist, wie lange dauert der Trend und wann kommt genau das gegenteilige Argument? Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, auch wenn ich persönlich auch nicht in diesem Lager bin, aber was passiert eigentlich, wenn das Undenkbare passiert? Die Inflation verliert überraschend stark an Dynamik. Gleichzeitig hält sich die Wirtschaft erstaunlich gut. Die amerikanische Notenbank kann sich leisten, die Zinsanhebungen einzustellen. Der Markt müsste in einem solchen Umfeld ja eigentlich bullisch reagieren. Aber natürlich kann auch die Wirtschaft abkühlen und das Rezessionsrisiko nimmt zu. Ich persönlich glaube, dass wir in der Tat eine Abkühlung der Wirtschaft sehen werden und dass die Renditen der Staatsanleihen eher wieder ein bisschen nach oben ticken. Denn wenn man sich auch heute die Kommentare anhört aus dem Hause der Notenbank, Notenbanker Bollard, jawohl, wir kennen ihn alle. Letztes Jahr noch stimmberechtigtes Mitglied der Notenbank, in diesem Jahr nicht mehr, wie dem auch sei, betont er, und das ist essentiell genau das, was auch Notenbanker Kashkari gesagt hatte am Wochenende. Well, ladies and gentlemen, die Bankenkrise, und er spricht von Bankenkrise, ich würde eher Bankenbeben sagen, aber gut, Semantics, Bankenkrise, könne gemanagt werden durch Policy und nicht durch die Zinsen. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass die amerikanische Notenbank jetzt ein Wunder verbringen wird. Und zwar nämlich das Wunder, dass Powell, Magic Powell, in der Lage sein wird, die Banken zu stabilisieren und trotzdem die Zinsen weiter anzuheben. Okay, das wäre mal interessant zu sehen, denn Kernthematik der Banken ist nach wie vor, dass diese ultra lockere Geldpolitik und die überaggressive Fiskalpolitik im Umfeld der Pandemie und das aggressive Dagegenlenken jetzt im Nachhinein und die Tatsache, dass wir vielleicht auch noch im Mai eine Zinsanhebung sehen könnten, dass das natürlich maßgeblich zu den Turbulenzen bei den Banken beigetragen hat. Aber doesn't matter. Wir leben in der Welt des wunderbaren Zaubers, in dem die Notenbank eben Inflation bekämpfen kann durch steigende Zinsen, gleichzeitig aber dann durch regulatorische Eingriffe andererseits auch wieder die Banken stabilisieren kann. Ne? Also, ja, und damit bleibe ich mal beim Markt. Es ist ein sehr verwirrender Markt für viele und ich bin sehr froh, dass ich kein Money Manager bin. Ich beneide die Jungs und Mädels, die das machen, nicht aktuell, weil der Wind eben doch sehr, sehr schnell dreht. Aber kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens und der Tatsache, dass in mancherlei Hinsicht die Welt eben doch auch Kopf steht. Nehmen wir mal Micron Technology. Wenn man sich die Ergebnisse von Micron anschaut und die Aussichten, dann muss man einfach sagen, oh Gott, was sind das für Zahlen gewesen, um Gottes Willen. Die Aktie ist 9% im Plus um den Dreh, 6-9%. Trotzdem, ne, der Umsatz hat sich halbiert. Und ich hatte heute Morgen nochmal nachgelesen, von jedem Produkt, von jedem einen Dollar an generierten Umsatz verliert man 1,30 Dollar. Das sind mal keine guten Zahlen, muss man sagen. Aber die Aktie ist trotzdem auf der Gewinnerseite. Und wenn wir uns heute Morgen mal die Analystenkommentare anschauen, dann haben wir in der Tat überwiegend positive Kommentare. Schauen wir uns das Ganze mal an. Heute wird mein Beitrag nicht so lang sein wie sonst. Ich werde mich also auf einige wenige Themen fokussieren und ich mache mit Micron mal weiter. Also, wir haben die Bank of America, die bei der Aktie neutral ist, also halten. Kursziel wird auf 68 Dollar angehoben. Was sagt man? Well, das zweite Quartal, da wurden die Ziele verfehlt. Und im dritten Quartal, die Aussichten waren auch unter den Erwartungen des Marktes. Aber das Ganze hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass man einmal wesentlich mehr Lagerbestände abgeschrieben hat. 1,4 Milliarden Dollar, um genau zu sein, an Abschreibungen existierender Lagerbestände. Dass sich vor allen Dingen im zweiten Halbjahr die Lage wieder verbessern sollte. Man geht also davon aus, dass im zweiten Quartal der Boden im Bereich der PCs und Smartphone-Inventories, Lagerbestände, erreicht sein dürfte. Und ein Wort, das jetzt bei Micron auch immer öfter aufpoppt, ne, wenn nichts mehr geht, dann sagt er einfach, ich weiß so geil, Herr Koch, wie geht's bei Ihnen weiter? Ich heiße Markus AI Klaus Hans Koch. Und dann geht's schon bergauf. Und bei Micron ist es jetzt eben AI. Das ist das Magic Word, das wir jetzt haben. Und ja, Micron, Spaß beiseite, durch den ist in der Tat im Bereich Data Center und AI Product Cycle da durchaus mit im Boot. Und der Begriff AI und Micron wird von der Bank of America erwähnt. Und wir haben Kommentare der City, die auch die Kursziele anheben auf 75 Dollar und sagen, dass das Management zum einen die Kapazitätsinvestitionen drosselt und die Produktion drosselt, um die nochmal so aus dem Stegreif zu übersetzen. Die reduzieren also die Kapazitäten und die Produktion, damit die Produktion in diesem Jahr nicht unter die Nachfrage absäuft. So, und jetzt kommt eben genau der Punkt, weshalb ist die Aktie hoch? Die Citigroup glaubt, dass in diesem Quartal der Boden für die Ergebnisse von Micron, also in dem jetzt laufenden Quartal, da wurden ja die Erwartungen reduziert, jetzt sei also der Boden erreicht. Und man geht davon aus, dass insbesondere im zweiten Halbjahr wieder ein bisschen mehr Rückenwind aufkommt. Bei JP Morgan, Kursziel angehoben auf 75, auch überdurchschnittlicher Performer. Auch hier sagt man, die Korrektur der Lagerbestände und die Nachfrageflaute hält also an, was in Folge die Preise belastet und natürlich dementsprechend auch die Margen. Wie dem auch sei, und jetzt kommt man zu einem ähnlichen Fazit wie die City, man geht davon aus, also man betont, dass das Niveau der Lagerbestände sich kontinuierlich bessert bei den Endmärkten, also bei den Kunden sozusagen, und dass im zweiten Halbjahr die Nachfrage wieder anziehen sollte. Das ist also der Grundtenor bei Micron, ne? Okay, also das abgelaufene Quartal, wenn man sich das anschaut, kann man eigentlich nur weinen. 50% Umsatzeinbruch. Die Aussagen für das jetzt laufende Quartal, das ist nochmal ganz schön bitter. Aber die Zukunft soll ja besser werden und das zweite Halbjahr dürfte wieder verbesserte Nachfrage sehen. Und das zieht die Aktie mit nach oben und im Schlepptau im Prinzip alle anderen Halbleiter auch. Die meisten großen Big-Tech-Aktien sind ebenfalls mit auf der Gewinnerseite. Zyklische Aktien sind auf der Gewinnerseite. Die kleinen Nebenwerte sind mit auf der Gewinnerseite. Und die muss man übrigens, finde ich, hier als Anleger auch ganz gut im Auge behalten, weil insbesondere die Small Caps, die kleinen Nebenwerte, sehr sensibel reagieren auf die Zyklen der Wirtschaft. Wesentlich weniger Spielraum haben bei den Margen zum Beispiel, im Gegensatz zu den großen Konzernen. Wenn sich der Small Cap Index also weiter stabilisiert, vielleicht also ein Zeichen, dass wir in der Tat in die Berichtssaison hineingehen, ein bisschen mehr Rückenwind haben werden. Also, wir haben heute eine Fortsetzung der Erholung, die wir seit letzten Freitag gesehen haben. Gestern war es ein Hängen und ein Würgen, ein Durchwursteln des Marktes. Bei den Banken sehen wir heute eine sehr uneinheitliche Tendenz. Und nochmal, dieser gesamte Banken-Bounce, dieses Comeback, das wir sehen, auch bei den REITs heute, ne? Ich meine, ich habe gestern meine Positionen alle geschlossen, aber im Prinzip kommt es genauso wie erwartet. Wir sehen seit Freitag einen technischen Bounce bei den ganzen abgestraften Sektoren. Heute sind Aktien wie SL Green 6% auf der Gewinnerseite, Medical Properties Trust solide auf der Gewinnerseite, 5-6% im Plus heute. Der ganze REIT-Sektor hat also auch wieder ein bisschen mehr Luft unter den Flügeln, was meines Erachtens immer eine gute Gelegenheit ist, da wieder auf Distanz zu gehen. Das sind für mich jedenfalls keine mittel- oder langfristigen Trades. Das Umfeld bei den REITs und auch bei den Banken wird nicht leichter, sondern eigentlich eher schwieriger. Das sehen wir heute auch an den Kommentaren. Wir hören, dass die amerikanische Regierung darüber nachdenkt, die Kapital- und Liquiditätsvorschriften für die Banken, die größer sind als 100 Milliarden Dollar, weiter zu schärfen. Davon ist auch auszugehen, die Banken müssen mehr Liquidität halten, das ist eine teure Angelegenheit und das Umfeld der Banken ist und bleibt schlichtweg eher von Nachteilen. Ganz spannend, jetzt bin ich in Deutschland unterwegs und nicht an der Wall Street, aber wenn man sich heute CNBC anschaut, ne, und da tauchen quasi, da interviewt man also Personen quasi mit getarnter Stimme, verzerrter Stimme und hinter quasi Nebelwand Whistleblower, die zu Credit Suisse aussagen und betonen, dass die Credit Suisse aktiv und wissentlich amerikanischen Staatsbürgern dabei geholfen hat, maßgeblich Steuern zu hinterziehen, massiv Steuern zu hinterziehen und dass dementsprechend also angeregt wird, quasi hier nochmal genau hinzuschauen, zeigt natürlich auch, dass das Klagerisiko für die UBS eben nicht zu unterschätzen ist. Und die UBS hat hier meines Erachtens nicht umsonst so gut auch verhandelt. Die Tatsache, dass man 100 Milliarden an Liquidität Garantien hat, dass man bis zu 9 Milliarden Dollar an Verlustgarantien hat. Die ersten 5 Milliarden muss die UBS selbst schlucken. Und dass da noch Verfahren kommen werden und Klagen kommen werden. Das Ganze viele Schlagzeilen generiert. Und wir haben ja auch im Top-Management der UBS einige Wechsel anstehen. Davon war im Grunde auszugehen. Aber es zeigt einmal mehr, dass diese Branche als Investment meines Erachtens doch eher sehr schwierig bleibt und solche technischen Gegenbewegungen gute Gelegenheit sind, um dann letztendlich gesehen auch zu sagen, well, thank you so much, it was so much fun, ich war jetzt 48 Stunden mit dabei oder 72 Stunden, war ein netter Bounce, aber zu guter Letzt bleibt das Umfeld eben der Branche sehr, sehr schwierig. So, was haben wir ansonsten? Lululemon will ich ganz kurz noch mit ansprechen und Schwab. Bleiben wir ganz kurz mal im Finanzbereich. Wir wissen seit gestern, seit der Senatsanhörung, seit den Anhörungen quasi um den Kollaps der Silicon Valley Bank von SVB, wie viel Geld man versucht hat abzuheben. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne? Das ist, viele von euch werden die Zahlen auch schon gehört haben. Man hat also versucht, Kunden haben versucht, innerhalb von 2 Tagen alle Kundeneinlagen abzuziehen. Alle. Das ist ihnen natürlich nicht gelungen. Aber das Resultat ist, dass 142 Milliarden Dollar innerhalb von nur 48 Stunden innerhalb von 2 Tagen abgehoben wurden. Das sind also knapp 81% der Kundeneinlagen. Und ich meine, dass dann eine Bank kollabiert, ist natürlich offensichtlich. Und ja, die SVB ist ein Special Case in vielerlei Hinsicht. Man muss sich das so vorstellen, als würden alle Kunden in einem kleinen Raum sitzen. Die Venture Capital World ist eine kleine. Und ne, wenn man dann alle in einem Raum sitzen und der eine fängt an, dann rennen die anderen halt hinterher. So ist es einfach. Und die SVB, genauso wie die Credit Suisse, anderer Sonderfall, weil die Credit Suisse schon so viele Jahre so unglaublich viele Probleme hatte und auch in Euroland und Europa vielmehr in der Schweiz ein Sonderkandidat war. Und wenn man einem solchen Kandidaten durch massive Kundenabflüsse die Luft nimmt, dann bleibt im Prinzip eben nur noch die Rettung. Und die Rettung ist dann eben der Weg des, sagen wir mal so, die Option, die am wenigsten negativ ist. Jetzt will ich aber nicht schon wieder darauf eingehen. Nehmen wir nochmal Charles Schwab. Die Aktien von Schwab sind heute etwas uneinheitlich bis etwas schwächer. Und zwar reduziert hier die Citigroup das Kursziel auf 65 Dollar, was immer noch über dem aktuellen Niveau liegt. Und die Aktie wird immer noch auch zum Kauf empfohlen. Und bei Schwab gab es so viele Schlagzeilen über die Bilanz quasi, und über die Finanzierungswege, die Schwab geht. Und die City betont nach wie vor, dass Schwab an sich, wo haben wir es hier, eine gesunde Debatte, die wir aktuell sehen, um die Finanzsituation und die Cashbasis von Schwab, wie dem auch sei, nimmt man jetzt in der Tat auch eine etwas konservativere Haltung ein, was die Schätzungen betrifft, wie dem auch sei, ist das Deposit Level, also das Niveau an Kundeneinlagen, firm, also sehr robust. Die Aktie dürfte allerdings erstmal in einer engen Handelsspanne verharren, bis ein bisschen mehr Klarheit hier herrscht. Mag sein, also Unsicherheit, Unklarheit. Ich würde sehr überrascht sein, wenn Schwab tatsächlich ernsthafte Probleme kriegen würde. Zumindest mal meine persönliche Meinung. So, Lululemon, ja, auch hier Kursgewinner heute. Wir haben 420 Dollar Kursziel bei der Credit Suisse, jawohl, bei der Credit Suisse. Wir haben bei der Bank of America Kursziele von 410 Dollar, auch hier eine Kaufempfehlung. Und man fokussiert sich bei Lululemon vor allen Dingen auf die Aussichten für das erste Quartal. Man hat Fortschritte erreicht, jetzt auch was die Lagerbestände betrifft. Das Wachstum an Lagerbeständen wird in dem jetzt laufenden Quartal bei 30-35% liegen. Das hört sich für meinen Geschmack erstmal noch ganz schön hoch an. 30-35% Wachstum der Lagerbestände. Wie dem auch sei, glaubt man, dass die Notwendigkeit von Sonderangeboten, also Margendruck bei Lululemon hier nicht besonders groß ist und dass man eine Normalisierung der Lagerbestände zunehmend sieht. Und die Credit Suisse äußert sich hier auch zuversichtlich. Das Management von Lululemon bei den Aussichten sehr positiv gestimmt. Und man geht davon aus, dass das Niveau an Sonderangeboten jetzt auf den historischen Durchschnitt wieder zurückläuft. In anderen Worten, wenn das stimmt, wird der Margendruck letztendlich nachlassen. Ein Aspekt kommt noch hinzu bei Lululemon, das Geschäft in China. China macht gerade mal etwa 8% der Umsätze von Lululemon aus, aber 15% der globalen Geschäfte von Lululemon sind in China. Und die Story ist, die Erholung in China, die Öffnung, die Wegkehr von der Zero-Covid-Policy dürfte sich bei Lululemon hier auch vorteilhaft auswirken. Ne? Genau, so, jetzt haben wir schon die ersten Kommentare hier und im Podcast sieht man die Kommentare zwar nicht, aber auf den einen oder anderen will ich hier mal eingehen. Rezession, 50% Wahrscheinlichkeit. Rezession, keine Rezession, 50% Wahrscheinlichkeit. You got it, baby. Flip the coin, ja. Puh. Rezession, keine Rezession. Es gibt natürlich noch viele Dinge, die in der Mitte liegen, zum Beispiel auch eine Abkühlung der Wirtschaft. Mich würde es nach wie vor, ich wäre wirklich, aber ich hätte gesagt, ich wäre wirklich schockiert, gar keine Abkühlung zu sehen, ja, weil das würde überhaupt keinen Sinn machen nach den Zinsanhebungen. Und eins muss man auch sagen, wenn wir keine Abkühlung sehen der Wirtschaft, keine Abkühlung am Arbeitsmarkt und eine Inflation, die nur langsam zurückläuft, well, dann wird die Notenbank hier wenig Freude bereiten, denn dann wird unser Freund Jerome Powell wohl noch ein bisschen mehr auf die Zinsbremse treten. Und ob wir dann im Mai die letzte Zinsanhebung gesehen haben, ist datenabhängig. Ich finde, dass Jerome Powell sehr stark reaktiv agiert. Mir wäre es lieber, wenn er proaktiv agiert. Jeder weiß, dass der Zeitpunkt zwischen Zinsanhebung und Effekt in der Wirtschaft etwas länger ist. So, was haben wir ansonsten noch hier für Fragen? Mache ich ja normalerweise gar nicht, denn was sollen meine Abend-Podcast-Zuhörer machen? Aber wenn ich eh schon dabei bin, mit welcher prozentualen Sicherheit kommt keine Rezession? Das kommt darauf an, wen du fragst, ja. Ich könnte jetzt den Nachbarn fragen oder JP Morgan oder Morgan Stanley oder ich könnte Mami anrufen. Schwer abzuschätzen. Im Prinzip, gut, gibt es natürlich offizielle Schätzungen von zum Beispiel auch der Bank of America bei den Umfragen der globalen Asset Manager. Aber die Umfragewerte sind für meinen Geschmack sehr uneinheitlich und sehr all over the place. Ich würde mal vermuten, dass wir je nach Umfragewert eine Wahrscheinlichkeit von, ich nenne keine, tut mir leid, ja. Ich würde es mal, es ist für mich ehrlich gesagt doch erstmal irrelevant. Ich meine, denk doch mal über die Frage nach. Auf eine solche Frage eine Antwort zu bekommen, wo liegt die Wertigkeit? Die Tatsache ist, dass die Wirtschaftsprognosen, das, was wir jetzt unmittelbar sehen, für eine Wirtschaft sprechen, die an Dynamik gewinnt. Das ist jetzt erstmal der eine Punkt, der mich interessiert. Ich sehe die Daten, die gemeldet werden. Ich sehe das Verhalten der Verbraucher. Und das erste Quartal wird auf jeden Fall ziemlich robust ausfallen. 2,5% Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. So. Und das andere, was bringt die Diskussion über die Wahrscheinlichkeit Rezession oder nicht? Wir haben doch in 3 Monaten alles durchgekaspert. Ja, wir kriegen keine Rezession, vielleicht eine weiche Wirtschaftslandung, vielleicht gar keine Landung zu, oh, vielleicht doch. There is no value in that. Und in dem Punkt hat Jerome Powell schon recht. Datenabhängig. Wir müssen uns die Daten anschauen und sehen, wie sich die Daten weiterentwickeln. Mir kommt das so ein bisschen vor wie die Debatte des letzten Jahres. Wann ist der Inflationsgipfel erreicht? Wann? Ist es Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März? Wo ist der Inflationsgipfel erreicht? Und ich finde, die gleiche Debatte führen wir aktuell in der Wirtschaft. Jeder sitzt da, jeder und Nachbars Lumpi sitzt da und sagt, also nach so viel Zinsanhebung, wann kühlt der Arbeitsmarkt an? Und dann sagt man, naja, ab Januar hatte die Bank of America gesagt, minus 175.000 Jobs monatlich. Weit daneben, würde ich mal sagen. Wir sitzen in der gleichen Situation wie im vergangenen Jahr zum Thema der Inflation. Ja, wann kühlt die Wirtschaft jetzt ab? Sie müsste doch abkühlen. Wir haben so viel Zinsanhebung gehabt. Wann kühlt die Wirtschaft ab? Warum ist der Arbeitsmarkt so robust? Ja? Was wird die Notenbank jetzt machen? We don't know. We don't know. Aber was wir wissen, ist, dass viele von uns wirklich staunen, wie unglaublich widerstandsfähig die Wirtschaft ist. Es ist alles datenabhängig. Und ich glaube, dass dieses Maß der Datenabhängigkeit tatsächlich auch maßgeblich zu diesem Zustand der Verwirrung beiträgt. Ich kann ein Argument bringen für einen neuen Bullenmarkt, auch wenn ich ehrlich gesagt glaube, dass die meisten Argumente dagegen sprechen. Aber kann es sein, dass die Inflation viel schneller zurückläuft in den nächsten Monaten? Ja, vielleicht. Vielleicht möglich. Die Wirtschaft spricht dagegen. Die Wirtschaft sagt, Guys, wir gewinnen an Dynamik. Ja, aber der Ölpreis ist doch gesunken. Ja, der Ölpreis ist gesunken. Richtig, ja. Aber wir haben Vollbeschäftigung in den USA. Also nochmal, ihr seht das schon alleine diesen Stream. Die Herausforderung des Jahres 2023 ist die Herausforderung von so vielen Trends, die gleichzeitig aufeinandertreffen, bei denen man alles Mögliche argumentieren kann. Ja. Viel Spaß damit. Das ist genau der Punkt. Ja. Und ich kann es euch auch nicht beantworten. Ich kann es doch auch nicht beantworten. Ja. So, buy the dip, Bullenmarkt, ein wahrhaftiger Bullenmarkt. Auf Aussagen des Micron-Managements sollte man sich nicht verlassen, sagt Cosmopolit. Wir verlassen uns auf deine Aussagen, Cosmo. Absolut. Ja, klar, ich meine, natürlich managen Unternehmen auch ihre Prognosen, aber deine Aussage ist insofern, ich will jetzt nicht sagen, nicht korrekt, ja. Ich würde aber mal, ich bin ja ein freundlicher Mensch, ich würde mal sagen, ich möchte noch eine Perspektive hinzugeben zu diesem Argument. Man kann den Aussagen des Managements nicht glauben. So. Das ist in weiten Teilen nicht ganz korrekt, denn es ist sehr wohl die Aufgabe des Managements, die Erwartungen der Wall Street mit zu managen. Denn wenn letztendlich falsche Erwartungshaltungen geweckt werden, und die Schätzungen hauen extrem weit an den tatsächlichen Zahlen vorbei, dann zahlt Micron den Preis dafür. Und deshalb natürlich haben Investor Relations Abteilungen und Manager, gut gemanagte Unternehmen, immer vor Augen auch die Erwartungen der Analysten möglichst gut zu managen. Denn wenn man mal Erwartungen verfehlt, dann bitte nicht extrem weit. Und manche Unternehmen machen dabei einen besseren Job und manche machen einen etwas schlechteren Job. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, dass ein Unternehmen, ein börsennotiertes Unternehmen, um Überraschungen bei dem eigenen Aktienkurs zu vermeiden, sehr viele gute Gründe dafür haben, die Erwartungen des Marktes auch zu managen. So, ich mache jetzt mal Schluss. Ich quatsche sowieso schon viel länger, als ich eigentlich wollte. Wünsche euch noch einen schönen Handelstag. Und liebe Podcast-Zuhörer, es war ein bisschen verwirrend heute, ne? Etwas all over the place, dazu auch noch ein bisschen verspätet. Seht's mir nach. Ich bin morgen wieder auf Sendung und dann auch pünktlich. Wir sehen uns morgen und hören uns morgen wieder. Also bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.